Also der Fischer, nehmen wir an, das ist der gleiche Fischer, der sitzt am Strand. Er geht jeden Tag, fährt dann mit seinem kleinen Boot raus, fischt zwei Fische, kommt dann zurück, hält ihn mit seiner Familie und dann sitzt dann am Strand und hat Zeit mit seiner Familie den restlichen Tag. Und in diesem Dorf, das ist jetzt eine Geschichte, gell? In diesem Dorf kommt der Manager vorbei, ein Unternehmer, sieht diesen Fischer und geht auf ihn zu und sagt, du, warum liegst du da? Wenn du rausfährst aufs Meer, da sind ja viel mehr Fische drinnen. Fahr doch raus, fische mehr Fische und komm dann wieder zurück.
It's working the question time. Es geht heute wieder darum, um nachhaltiges Wirtschaften, um Wirtschaften, das darauf abzielt, dass es einem selbst gut geht, dass es mir gut geht, dass es dem Chris gut geht, dass es unserem heutigen Gast, dem Daniel, gut geht und dass es eigentlich uns allen gut geht in der Art und Weise, wie wir wirtschaften. Und Chris und ich, die Hosts von diesem Podcast, möchten diese Fragen so konkret wie möglich stellen und so konkret wie möglich beantworten. Wir sind beide schon seit Wochen ganz aufgeregt, weil wir haben heute den Daniel mit uns im virtuellen Podcast-Studio. Hallo als allererstes einmal.
Hallo Chris, hallo Martin, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Super, dass du da bist. Wir freuen uns schon ewig lang drauf. Wir, Daniel, kennen uns nämlich daher, dass wir gemeinsam einen Workshop gemacht haben, einen Marketing-Workshop zu einem Startup, dass du gerade in Gründung bist eigentlich. Vielleicht magst du uns zu diesem Startup mal ganz kurz ein bisschen was erzählen.
Das ist ein Food-Startup, das heißt Agro Rebels. Und wir versuchen gemeinsam mit österreichischen Bauern an nichts Geringerem zu arbeiten, an einer kleinen Revolution der österreichischen Landwirtschaft und wollen Bauern helfen, sich an den Klimawandel anzupassen. Und dafür pilotieren und entwickeln wir Agrarinnovationen. Ich glaube, wir kommen ein bisschen später noch darauf zu sprechen, was das genau beinhaltet. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein super spannendes Projekt und wir brauchen eine super spannende Marke dazu. Und die hat der Martin, hast du uns mitentwickeln geholfen. Ich bin schon sehr gespannt, was da rauskommt.
Das ist ja etwas, was jetzt gerade in Gründung ist. Gehen wir mal kurz ein bisschen zurück zu dem Moment, wo dieses Startup und das alles gerade mal so ein Funken einer Idee war. Wie war dieser Weg, der dich jetzt hierher geführt hat, wo du jetzt gerade stehst, dass dieser Startup gerade Gestalt annimmt? Wie war das?
Ich meine, es war vor circa 1,5 Jahren und ich muss sagen, das ist halt schon das Resultat, ist auch dieser letzte Teil des Weges, diese letzten 1,5 Jahren, sind halt auch ein Resultat von 10 oder 15 Jahren, wie man davor Dinge erlebt und auch beruflich gemacht hat, die einen an Dingen zweifeln lassen, die einen enthusiastisch werden lassen für andere Dinge. Und dieses letzte Quäntchen, dieser letzte Schritt, der von der Gründung von Agro Rebels im Herbst 2019 bis heute steht, der ist sozusagen der letzte Zwerg auf den Schultern von einem Riesen, was halt bis jetzt meine berufliche Arbeit war in Österreich, aber auch in vielen Ländern des globalen Südens. Und der große Aha-Moment damals war halt schon, ich habe 10 Jahre in Afrika, im Pazifik, vor allem mit Landwirten gearbeitet, daran Wertschöpfungsketten aufzubauen, neue Produkte einzuführen und dann Einkommen für Bauern eben zu erschaffen. Und diese Idee, das gleiche Problem, das Bauern gerade im Pazifik haben, das Bauern, mit denen ich in Fidschi gesprochen habe oder im Hochland von Papua-Neuguinea oder davor in Ghana, dass diese Probleme des Klimawandels und der immer schwerer werdenden Bedingungen für Landwirtschaft, dass die auch in Österreich bestehen. Das war schon für mich ein sehr interessanter Moment, weil ich davor immer nur in die Welt hinausgeschaut habe und in sogenannte Entwicklungsländer. Aber das Bauern in Österreich eigentlich vor ziemlich ähnlichen Herausforderungen stehen, das war schon für mich eine Challenge, die ich erst relativ spät jetzt erkannt habe und die ich dann gemeinsam mit meinem Team, mit meinen Kollegen, dem Lukas und dem Markus, jetzt seit über 1,5 Jahren enthusiastisch angehen. Aber ja, diese Erkenntnis, dass die Menschen auf der ganzen Welt prinzipiell mal sehr ähnlich sind, das ist ja für mich überhaupt das Faszinierendste jetzt seit vielen Jahren schon, wo ich immer merke, wie ähnlich die Menschen einander alles sind. Egal, ob du mit einem Bauer in Mali redest oder mit einem Fischer in Thailand oder einem Versicherungsmakler in Salzburg, irgendwie wollen alle das Gleiche. Die wollen Menschen um sich, die sie lieben und dass es den Leuten gut geht, die sie lieben. Die wollen was zum Essen und ein Dach über dem Kopf. Und das finde ich prinzipiell seit vielen Jahren schon überraschend, dass eigentlich jedes Mal wieder aufs Neue, wie ähnlich Menschen einander sind. Und in Bezug auf unser Food-Startup ist halt bei Landwirten halt das berufliche Problem ähnlich, nämlich dass Landwirtschaft eine verdammt harte Arbeit ist und mit extremst viel Schweiß und Blut bezahlt wird. Und diese Idee, Konzepte, die man in der Entwicklungszusammenarbeit anwendet mit Landwirten, das nach Österreich zu bringen und in Österreich so eine Lieferkette, so eine neue Lieferkette aufzubauen. Wir machen das mit exotischen mediterranen Pflanzen, in erster Linie mit Oliven. Das ist schon sehr reizvoll und das hat uns auch die letzten 1,5 Jahre sehr gepusht, die Idee voranzutreiben. Wir haben auch tolle Partner gefunden aus Wissenschaft und Forschung und auch tolle Partner bauen, mit denen wir das gemeinsam angehen. Also das ist schon sehr, sehr motivierend, auch zu wissen, dass ein Problem, das auf der ganzen Welt besteht und wir können auch jetzt in Österreich versuchen, das zumindest in unserem Bereich zu lösen.
Das ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung, die du da beschreibst. Du hast über 10 Jahre lang international geholfen und unterstützt und hast dann über diesen Prozess dich umgedreht sozusagen, wieder zurück nach Hause geschaut und bist nach Hause zurückgekommen und möchtest hier helfen. Jetzt sage ich mal provokant, wir in Österreich sind landwirtschaftlich fett überfördert. Wer braucht denn da wirklich Hilfe? Und das Zweite ist, was ich bemerkenswert finde und mich auch sehr anrührt, du hast viel Erfahrung gesammelt, experimentiert und wahrscheinlich auch von den Leuten, mit denen du in der ganzen Welt gearbeitet hast, die unter schwierigeren und ärmeren Bedingungen als hier leben, gelernt und kommst zurück und sagst dann, hey, von denen könnt ihr was lernen. Ich bringe euch jetzt Know-how zurück und zwar aus der dritten Welt.
Gut, die Frage, was arm ist und was nicht, das ist auch eine größere Frage. Und jetzt in der Erfahrung der letzten Jahre muss ich schon sagen, dass viele Leute, die wir als arm bezeichnen würden oder als die Armen, so arm gar nicht sind. Also natürlich materiell und auch in Bezug auf Gesundheit und Bildungszugänge gibt es natürlich grobe Benachteiligungen. Aber gleichzeitig sind das Leute, die ihr Leben sehr wohl in Kontrolle haben und auch die Möglichkeiten, die sie haben, auch wenn sie manchmal kleiner sind, wirklich aktiv nutzen und da in gewisser Weise sehr resilient sind. Und diese Resilienz und diese Anpassungsfähigkeit, die in Österreich auch mal auszuprobieren und auch zu fördern, finde ich prinzipiell sehr, sehr interessant. Ich glaube, dieser Moment, dass eine externe Person kommt, die out of the box denkt und in einen Sektor oder eine Industrie oder in eine Branche reingeht und da mit neuen Ideen kommt und einen Denkanstoß von außen gibt, ich glaube, das ist immer hilfreich. Das sehen wir in der Entwicklungszusammenarbeit. Aber dieser Blick von außen, der ist schon sehr oft hilfreich und auch sehr geschätzt. Und in der österreichischen Landwirtschaft, das stimmt, es gibt eine sehr hohe Förderquote, es gibt zum größten Teil sehr hochtechnologisierte Betriebe, aber gleichzeitig gibt es auch kleinere Betriebe und Betriebe, die versuchen, nachhaltig zu arbeiten. Und wenn da jemand kommt und mit einem bisschen naiven Blick von außen auf diese Leute zugeht und mit den Landwirten gemeinsam Prozesse neu überdenkt, dann kann das schon ein sehr hilfreicher Stimulus sein und auch manchmal starre Strukturen, starre Ideen aufbrechen und Neues entstehen lassen, einfach auch Innovationen entstehen lassen. Und ich glaube, in unserem Zugang, wie wir ihn jetzt umsetzen, nämlich gemeinsam mit den Landwirten und auch mit Forschern, und Wissenschaftlern und ausländischen Experten, gemeinsam uns zu überlegen, wie wir neu landwirtschaften können, bringt das schon einen ziemlichen Mehrwert. Und wir merken es auch jetzt schon, es kommen tolle Ideen, sowohl von österreichischen Bauern und Bäuerinnen, die ja teilweise Jahrzehnte und Jahrhunderte jahrelange Erfahrung haben, die man in der hochtechnologisierten Landwirtschaft oft gar nicht mehr verwendet, aber das doch irgendwo noch da liegt. Und gleichzeitig die Ideen, die auch aus dem Ausland kommen. Also wir haben viel in Griechenland, in Italien, in Spanien, auch in Nordafrika uns mit Bauern unterhalten und auch mit im Olivensektor zum Beispiel sehr genau umgeschaut. Da kommen tolle Ideen, die man sowohl auch in Österreich zur Anwendung bringen kann.
Aber ist das für diese Bauern nicht enorm riskant, weil die ja quasi dann Know-how und Wissen und eben tradiertes Wissen hergeben, das es heutzutage kaum mehr gibt oder zumindest nicht in quasi zugänglicher Form gibt und das plötzlich für andere zugänglich machen? Wie sprecht sie da mit diesen Bauern?
Wie kommt sie in dieses Gespräch rein?
Auch wirklich in Österreich, ja, genau, mit diesem Startup, wo ihr jetzt gerade seid, wo du quasi die Welt damit gerade revolutionieren möchtest. Wie kommst du in diese Gespräche?
Ja, es ist noch nicht ganz die Welt. Es ist jetzt gerade mal im mörbischen Burgenland. Es ist gerade relativ überschaubar. Wir haben Partnerbauern in Kärnten, auch in Wien, in der Steiermark, in Niederösterreich, mit denen wir gemeinsam jetzt die ersten Flächen gerade testen und verschiedene Produkte ausprobieren. Aber tatsächlich ist die Lage im Moment eher so, dass uns Bauern erzählen, dass die ihre Arbeit einfach immer schwieriger wird, weil es immer heißer wird, weil es immer trockener wird, weil die Temperaturen ansteigen und die althergebrachten Praktiken, wie sie halt jetzt vor allem in den letzten Jahrzehnten verwendet wurden, immer weniger gut funktionieren und auch Produkte nicht mehr so gut funktionieren und auch dementsprechend kein Einkommen mehr erwirtschaften oder nicht genug. Und man muss sich ja nur die Klimadaten anschauen und in den nächsten 20, 30, 40 Jahren projizieren. Und man wird erkennen, dass es da neue Arten des Wirtschaftens und der Landwirtschaft brauchen wird. Von dem her sind Bauern zum einen sehr offen, wenn sie uns von ihren Problemen erzählen. Das sind Dinge, die wir so jetzt auch nicht, Problemanalysen, die wir jetzt so in Studien hin und wieder lesen. Aber es ist natürlich schon was anderes, wenn Bauern zu uns herkommen und uns erzählen, okay, mit dem Wein, das funktioniert nicht mehr. Und ich will, dass mein Kind gar nicht weiter vererben, weil ich weiß, das wird ein Problem werden, wenn er seine eigene Familie ernähren wird müssen. In dem Sinn ist für uns jetzt gerade in dieser ersten Phase des Startups die Problemanalyse und auch die gemeinsame Problemdefinition ein sehr wichtiger Punkt, um mal zu schauen, wo hapert es eigentlich und wo kann man ansetzen. Und da wird uns sehr viel Offenheit entgegengebracht. Und es ist unglaublich hilfreich, jetzt auf dem aufbauend auch sich zu überlegen und zu definieren, welche Produkte und welche Wertschöpfungsketten man tatsächlich aufbaut. Was das Wissen angeht, also ein alter Bauer hat zu uns gesagt im Burgenland, also das Alte funktioniert nicht mehr, aber das Neue ist nicht mehr da. Also es ist jetzt auch gerade mit dem Bau, mit dem wir arbeiten, gerade die Bereitschaft, da was Neues auszutesten, was Neues zu probieren. Uns mitzugeben und wissen, was sie haben. Also von dem her, ich glaube nicht, dass die Landwirtschaft eine Industrie, der Sektor ist, wo sehr auf Property Rights und Intellectual Property Wert gelegt wird. Also wir erfahren das bis jetzt sehr offen und kriegen nämlich sehr viel Know-how geliefert. Also da haben wir eigentlich keine Probleme. Und wir haben natürlich auch die BOKO mit an Bord, die von der wissenschaftlichen Seite auch in der Arbeit mit Bauern seit vielen Jahren sehr erfahren ist und auch da sehr wichtige Inputs gibt. Die Herausforderung jetzt ist tatsächlich, und das ist in Afrika und im Pazifik, wo ich vorher gearbeitet habe, halt auch ähnlich gewesen, ist es gemeinsam das Problem zu analysieren und dann gemeinsam tatsächlich Lösungen zu entwickeln. Und die Lösungen zu testen in der Realität und dann wieder zu testen. Und wenn man nochmal hinfällt, wieder zum Start zu gehen. Solange bis es passt und wir ein Produkt haben, das sowohl für den Konsumenten und die Konsumentin als auch für die Bauern passt. Und das habe ich in der EZA, in der Entwicklungszusammenarbeit, schon sehr inspirierend gefunden in den letzten Jahren, dass dieser partizipative Zugang, also tatsächlich mit den Zielgruppen Probleme zu erörtern und darauf aufbauend Projekte zu entwickeln und Produkte, das finde ich schon sehr, einen sehr interessanten Zugang, der jetzt, glaube ich, auch in Österreich, vor allem in der Landwirtschaft, die das, glaube ich, so nicht gewohnt ist, einen neuen Wind reinbringen kann.
Ganz sicher. Du hast vorhin was irrsinnig Interessantes angesprochen, Daniel, und zwar das Zitat des alten Bauern, nämlich das Alte funktioniert nimmer und das Neue ist noch nicht da. Genau das, wortwörtlich, ist eine Definition für Krise eines meiner Lehrer, Gunter Schmidt, der sagt, genau das ist eigentlich das Kennzeichen einer Krise. Und tatsächlich wird ja viel davon geredet, nur merkt man es ja alle wenig. Meine Hypothese ist auch aufgrund vieler Förderungen und des internationalen Handels, wenn ich dich richtig verstehe, aus dem, was du sagst, merken unsere Produzenten, die Landwirtinnen und Landwirte, die Krise eigentlich schon selbst, konkret am Boden, wenn auch noch nicht so materiell wie vielleicht ihre Kolleginnen und Kollegen in den zu entwickelten Ländern.
Absolut, ja.
Aber Sie merken es wohl auch nur deswegen nicht so sehr, weil Sie so viel stärker gefördert sind.
Ja, und weil natürlich jetzt, ich meine, das ist auch eine Frage der Zeit. Also jetzt in Ghana, wo ich ja dort gelebt habe, in einem Dorf in der Savanne, da haben die Kinder von den Geschichten der Alten schon immer von Dürre und von Problemen und von Wassermangeln erzählt bekommen. Also das ist ein sehr tiefer gesellschaftlich verankert. Und in Österreich setzen diese Dinge erst jetzt ein und werden sich nach und nach erst durchsetzen. Das heißt, bis es dort zum Umdenken kommt, ist das natürlich eine Frage von Jahren, Jahrzehnten oder vielleicht sogar einer Generation. Aber es kommt schon immer mehr im Mainstream an. Und dann ist die Frage, gut, Krise auf jeden Fall. Dann, wie der Amerikaner sagt, we can't stop the waves, but we can learn to surf. Also, oh yeah. Okay, es kommt. Es kommt und was machen wir jetzt damit? Und das finden wir, das treibt uns als Algorabbles halt schon sehr stark an, einfach zu sagen, okay, der Klimawandel ist da, das ist ein Problem, das wird ein immer größeres Problem, aber wir nutzen den. Wir nutzen den Klimawandel und schaffen dadurch neue Innovationen, die erst durch den Klimawandel möglich sind. Das heißt, der Klimawandel empowert uns mehr oder weniger, Neues zu erschaffen, Neues zu kreieren und man kommt aus dieser Opferrolle raus. Weil ich glaube, auch in den Medien, das ist natürlich ständig, man ist Opfer des Klimawandels, vor allem die Landwirtschaft ist Opfer des Klimawandels, es wird immer schwieriger, es wird immer schwerer. Und dann ist das Narrativ mal umzudrehen und zu sagen, na, wir nutzen diesen verdammten Klimawandel und wir machen was Gutes draus. Das ist schon sehr, sehr inspirierend für uns alle jetzt.
Du hast da vorhin angesprochen, ganz am Anfang, das Thema Resilienz. Du siehst hohes Resilienzvermögen in den Ländern, wo du gearbeitet hast, bei den Leuten dort. Das interessiert uns sehr, das ist ein Herzensthema auch von Martin übrigens. Ja. Das heißt, du machst Resilienztransfer nach Österreich, könnte man das so sagen?
Puh, also das wäre, ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich habe am Anfang der Corona-Krise, wo wir den ersten Lockdown gehabt haben, voriges Jahr im März war das, glaube ich, im April, wo dann plötzlich die Supermärkte Bar jedes Klopapiers und Cafés und so waren und alle waren völlig erschrocken, wie leer plötzlich die Regale waren. In Entwicklungsländern ist das tagtäglich Realität. Die Regale sind leer, die Krankenhäuser sind voll und man hat ständig Angst vor irgendwelchen Krankheiten, von denen man nicht weiß, ob man sie überleben wird. Also ich war letztes Jahr zu der Zeit bei dem Lockdown dann doch ein bisschen überrascht und habe mir gedacht, das ist schon interessant, wie eigentlich die sehr großer Teil der Menschheit das eigentlich immer so erlebt, während die andere es nicht tut. Also ob man jetzt die Resilienz von den sogenannten Entwicklungsländern auf Österreich transferieren kann, das weiß ich nicht, aber man kann auf jeden Fall davon lernen. Und es wäre natürlich super spannend, zum Beispiel an Bauer Skana mal nach Österreich zu bringen und mit österreichischen Bauern gemeinsam über den Klimawandel und über die Schwierigkeit des Landwirtschaftens ohne Wasser reflektieren zu lassen, das wäre natürlich super spannend und unglaublich hilfreich für österreichische Bauern. Also ich glaube, das hätte schon einen Reiz in sich, nur die Frage ist auch, ich meine, das war interessant, Chris, was du vorhin gefragt hast, mit man wird zuerst ärmeren Menschen in Entwicklungsländern helfen und wird jetzt nach Österreich kommen zu diesen überförderten und hochtechnologisierten Betrieben. Es ist halt schon dieses paternalistische Moment der Entwicklungshilfe zeigt sich da schon sehr stark, dass wir eigentlich seit Jahrzehnten nach Afrika fahren als weiße Männer und Frauen und dort den Leuten erklären, wie man denn Landwirtschaft zu betreiben hätte. Und wenn man dann aber noch das Gleiche in Österreich macht, wirkt es plötzlich komisch und ein bisschen befremdlich. Und wenn man sich jetzt vorstellen würde, dann würde ein afrikanischer Bauer noch ins Burgenland fahren und würde den österreichischen Bauern erklären, wie man Landwirtschaft betreibt, dann ist das eigentlich im Moment fast schwer vorstellbar.
Wobei es eigentlich fast so viel sinnvoller wäre, weil gerade das, was du gerade vorher gesagt hast, da ist einfach die Gewohnheit da und diese tradierte, also generationenlange Expertise da, mit Wassermangel umzugehen, was wir ja überhaupt nicht haben. Gerade in Österreich ist es einfach nicht präsent, dass es kein Wasser gibt oder keinen super fruchtbaren Boden. Da hätten wir ja enorm viel zu lernen eigentlich.
Es wäre auf jeden Fall sehr spannend, ja. Aber allein sich das vorzustellen und dass es eigentlich wahrscheinlich nicht, Leute wahrscheinlich doch nicht so annehmen würden, zeigt doch, dass da ein ziemliches starkes Ungleichgewicht noch da ist. Und das ist für mich persönlich jetzt schon mal interessant, auf diesen zwei Seiten gleichzeitig zu sein und zu schauen, ob das in Österreich funktioniert oder nicht.
Daniel, du hast vorhin noch was Interessantes gesagt, was mich auch angeregt hat. Irgendwie aus dem Gespräch, wenn du all das beschreibst, beispielsweise zu entwickelnde Länder oder Länder in Entwicklung und hier, ich höre da unheimlich viele Parallelen raus. Der einzige, also zum Beispiel das Thema Überförderung ist ja nichts anderes als auch eine Form von Entmündigung und Konzentration von Wirtschaftsmacht in bestimmten Händen. Und genau das gleiche System versuchen wir ja mit unserer Entwicklungsarbeit häufig, ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, bitte korrigiere mich, auch in diesen Ländern dann einzuführen und denen zu verklickern sozusagen. Aber die Parallele, die da ist, ist, es werden Abhängigkeiten geschaffen, nämlich denen, die im Feld arbeiten, die den Boden haben. Das ist ja gar kein großer Unterschied vom Prinzip her. Natürlich von den Bedingungen für das Einzelnen schon, ne? Aber das, systemisch ist das ähnlich.
Ich meine, systemisch ist die Frage natürlich, die moralische Frage auch, macht Sinn, dass wir mit unserem kapitalistischen, leistungsorientierten Konzept hergehen und das in der ganzen Welt verbreiten. Und ich habe mich das schon sehr oft gefragt in den letzten Jahren. Also vor allem jetzt im Pazifik, ich muss wirklich sagen, das war, da hat man Leute gesehen, die haben materiell wenig gehabt, aber die haben, ohne jetzt das Klischee vom edlen Wilden oder so bemühen zu wollen, aber die haben echt gute Zeit gehabt. Die haben richtig gut gelebt. Also auf unserer Insel, die Leute, die haben so viel Zeit mit ihren Familien verbracht, die sind halt fischen gegangen und haben eigentlich genug gehabt. Gut, sie haben keine iPhones gehabt und keine Laptops, aber sie waren relativ glücklich, wahrscheinlich glücklicher glücklicher als ich das dort war. Und die Idee, jetzt dahin zu gehen und unsere Denkweise und unser kapitalistisches Konzept dort Leuten raufzudrücken, ist natürlich schon oft fragwürdig. Ja. Gleichzeitig muss man sagen, es gibt extremste Benachteiligungen. Also dass Leute, ich habe im Hochland von Papua-Neuguinea, ich war einmal in einer Schule, da habe ich da ein Mädchen getroffen und die hat mir erzählt, dass sie jeden Tag in der Früh 4 Stunden durch einen Dschungel, durch einen Pfad geht, damit sie dann im Klassenzimmer sein kann und nach der Schule geht sie wieder zurück. Und das Klassenzimmer ist fast immer leer, weil der Lehrer nicht kommt. Und das Gleiche bei Gesundheitsdiensten etc. Also es gibt schon extremste strukturelle Nachteile, aber gleichzeitig ist die Frage, ob unser System, das kapitalistische, der richtige Weg ist, um das zu lösen. Ja, ich glaube, das ist
interessant, finde ich, das gegenseitig Ausschließende, nämlich entweder kapitalistisch und Wohlstand und mir geht's gut oder das andere. Bin ich davon überzeugt, dass es nur die zwei Pole gibt. Martin?
Ja, es ist nämlich spannend, weil Daniel, du hast ja eigentlich auch von Wohlstand gesprochen. Jetzt nicht eben von dem Wohlstand, wie wir ihn jetzt so gleich einmal im Kopf haben, weil wenn wir diesen Podcast, quasi der Podcast für nachhaltigen Wohlstand denken, die eine Hälfte denkt an quasi grünes Finanzinvestieren und die anderen denken an Investieren so, dass ich in der Pension auch noch was davon habe. Also das ist diese Form von Wohlstand, die bei uns sofort quasi irgendwie damit assoziiert wird, wogegen wir uns ja auch ein bisschen durchsetzen wollen. Aber du hast ja auch gerade von Wohlstand gesprochen, der aber irgendwie ganz anders funktioniert. Die hatten eine gute Zeit, hast du gemeint. Wie?
Also ich habe da zwei Zitate, die mich eigentlich in der ganzen beruflichen Entwicklung sehr geprägt haben. Am Beginn der Entwicklungszusammenarbeit vor 10 Jahren habe ich auch ein Zitat mal gehört, das ich mittlerweile ein bisschen abgedroschen finde, aber es mich damals sehr motiviert hat. Das hat geheißen, wenn du gib einem Menschen einen Fisch und du ernährst ihn einen Tag, gib ihm Lehre ihn zu fischen und du ernährst ihn ein Leben lang. So, das hat mir irgendwie damals, hat mir extrem gut gefallen, gefällt mir heute prinzipiell auch noch diese Idee, eben Leuten nicht einfach ein Almosen zu geben, eine einmalige Spende, sondern ihn tatsächlich zu empowern, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und seines Glückes Schmied zu werden. Finde ich immer noch sehr, sehr richtig. Aber wenn man dieses Prinzip bis zum bitteren Ende durchdenkt und auch so wie wir das machen, kapitalistisch durchdekliniert und einfach auf die Spitze treibt, dann kommt es zum zweiten, das ist kein Zitat, das ist eine kurze Parabel, ich hoffe, ich kann die kurz erzählen, ich habe sie ehrlich gesagt noch nie laut ausgesprochen, aber die gefällt mir jetzt gut, weil sie auch mit dem Fischer zu tun hat, nämlich, also der Fischer, nehmen wir an, das ist der gleiche Fischer, der sitzt am Strand, er geht jeden Tag, fährt er mit so einem kleinen Boot raus, fischt 2 Fische, kommt dann zurück, hält ihn mit seiner Familie und sitzt dann am Strand und hat Zeit mit seiner Familie den restlichen Tag. Und in diesem Dorf, das ist jetzt eine Geschichte, gell? In diesem Dorf kommt der Manager vorbei, ein Unternehmer, sieht diesen Fischer und geht auf ihn zu und sagt, du, warum liegst du da? Wenn du rausfährst aufs Meer, da sind ja viel mehr Fische drinnen. Fahr doch raus, fische mehr Fische und komm dann wieder zurück. Und der Fischer fragt, warum soll ich mehr Fische fangen? Und sagt der Manager, dann kannst du mehr Leute einstellen, du kannst ein größeres Boot kaufen Und dann fragt der Fischer, warum sollte ich ein großes Boot kaufen? Warum soll ich Leute einstellen? Sagt der Unternehmer, damit du vielleicht mal eine große Firma haben kannst und richtig, richtig viel Geld verdienen. Und dann fragt der Fischer, warum soll ich denn das alles machen, eine große Firma, viel Geld verdienen? Dann sagt der Unternehmer, damit du dann das tun kannst, was du richtig gern tust. Und der Fischer sagt, könnte ich dann rausfahren mit meinem kleinen Boot, zwei Fische fangen und den restlichen Tag mit meiner Familie verbringen? Und der Unternehmer freut sich, sagt, ja, genau das. Und der Fischer sagt, aber das tue ich ja schon.
Wunderbar. Wirklich, also eine wunderbare Parabel und ich glaube, das passt so, so perfekt zu dem, was Chris und ich hier die ganze Zeit mit diesem Podcast und in unseren Gesprächen die ganze Zeit versuchen anzustoßen und bringt so schön runter. Nämlich auch dieser Gegensatz oder dieser Glaube daran, aha, es braucht Wachstum. Das ist ja enorm, enorm in uns quasi hineingebläut, dass wir das kaum anders denken können, damit ich dann etwas tun kann, was ich möchte. Und nicht andersrum anfangen, okay, was will ich denn eigentlich? Worum geht es mir denn eigentlich? Und dann daraus quasi auf Basis dessen rundherum schauen, okay, wie kann ich das dafür sorgen, dass es das gibt, dass ich das tun kann? Wie kann ich das mit den Umwelteinflüssen und Bedingungen quasi vereinbaren? Also das finde ich super spannend und kommt in dieser Geschichte total gut raus. Ja?
Das ist absolut wahr. Und was ich hinzufügen möchte, Martin, ist aber noch eine ökonomische und betriebswirtschaftliche Perspektive, die mich dann interessiert. Das ist jetzt einmal aus individueller Sicht ja super. Und ich würde gerne mit euch beiden kurz zurückgehen und den Bauern aus der Geschichte da am Strand besuchen. Da habe ich mich gerade übrigens sehr wohl gefühlt.
Den Fischer meinst du, oder?
Ja, genau. Entschuldige, den Fischer, nicht den Bauern. Ja, danke. Also ich würde gerne noch einmal mit euch zurück zum Fischer am Strand, wo in der Geschichte, wo ich mich gerade so wohlgefühlt habe in der Sonne und unter den Palmen in meiner kleinen Welt gerade. Und habe mich aber gefragt, wenn der Manager mit ihm spricht, könnte der Manager auch zum Beispiel nicht nur meinen, dass er dann das tun kann, was er will, obwohl er das ja eh schon tut, aber dieses Wachstum, Sammeln, vorausschauen, ein bisschen mehr Fisch kaufen, vielleicht auch Leute einstellen. Da ist ja auch das Prinzip dahinter, wir schauen aufs Ganze, wir versuchen ein bisschen vorauszudenken, weil wenn dann zum Beispiel eine Krise kommt und du hast nur mehr das, was du zu essen hast für heute und für morgen, nichts mehr, dann hast du ein Problem. Das heißt, gerade jetzt sehen wir das zum Beispiel an den Budgets der Staaten, dass die vorgesorgt haben, ein bisschen am Polster haben, ein bisschen besser dastehen, in der Krise jetzt die Krise besser bewältigen können, weil sie ein bisschen mehr Room to Maneuver haben. Ja? Verstehst du das Prinzip? Also es geht mir nicht nur um Horten, sondern auch, wenn ich tatsächlich so doch ein bisschen kurzfristig denke und nicht vorausschauend ein bisschen, wie soll ich sagen, mir ein Polster schaffe, Ressourcen für schlechtere Zeiten, wenn ich das nicht tue, wie gehen dann denn die Leute mit Krisen um? Wie bewältigt man denn dann Krisen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, das kommt auch wieder zum Thema der Resilienz zurück.
Genau.
Es gibt halt kein Schwarz und kein Weiß in dem Sinn. Und ich glaube, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen drinnen. Also natürlich braucht es mehr als zwei Fische, wenn man seine Familie in Sicherheit wähnen will oder haben will. Und es wird tatsächlich Sinn machen, vorzusorgen. Aber auch zu dem, was der Martin vorhin gemeint hat, ich meine, die Frage ist, glaube ich, schon, warum macht man das? Und mit welcher Motivation heraus? Und hat man das wirkliche Ziel eigentlich im Auge? Also wenn der Unternehmer, der tatsächlich ja nur auf den Profit aus ist und auf einen vielleicht in weiter Zukunft liegenden Moment, wo er sich endlich entspannen und zurücklehnen kann, dann wage ich zu bezweifeln, dass das der richtige Weg ist und dass Resilienz dadurch entsteht.
Oder dass dieser Moment überhaupt eintritt, dass er sich dann zurücklehnt. Das ist es nämlich, weil das ist ein Selbstläufer.
Genau, ich glaube, wir kennen das ja an uns. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich habe auch immer das Gefühl, okay, jetzt gehe ich den nächsten Schritt und dann kann ich mich endlich entspannen und kann endlich das und das machen.
Genau,
und dann bin ich,
glaube ich, durch den
nächsten Schritt aber schon wieder da. Und dieser Wunsch und dieser Drang, einfach immer mehr zu machen, ich finde es auf der einen Seite toll, weil es bringt uns als Menschen weiter und es bringt uns wahrscheinlich als Gesellschaft in gewisser Weise auch weiter. Aber wenn es dann so ein Selbstläufer wird und das eigentliche dann es nicht mehr der Zweck ist, sondern nur mehr das Mittel zum Zweck, ich glaube, dann wird das schon problematisch. Also gefühlt, dass wir als Kinder des Kapitalismus, das schon so tief in uns drinnen haben und sozialisiert wurden, dass dieser Moment, wo man sich hinlegt und diese zwei Fische einfach nur isst unter der Palme, dass man das mit extremst harter Arbeit sich erst erlernen muss.
Dass man, und ich finde das, also ich meine, da gehen wir natürlich tief in die kulturelle und gesellschaftliche Psyche von Europa, glaube ich. Weil das ist ja nicht etwas Kapitalistisches. Also natürlich ist es was Kapitalistisches, aber das ist wesentlich älter als der Kapitalismus. Also das ist, ich meine, nicht umsonst ist quasi in Deutschland beispielsweise der Calvinismus und der Kapitalismus so stark miteinander verknüpft. Genau deswegen, weil das ja eigentlich quasi in der Art und Weise, wie wir die Welt grundsätzlich sehen, also jetzt als Gesellschaft quasi kulturell bedingt, ja schon verankert ist. Ich muss sühnen, damit ich irgendwas Gutes haben darf. Erst dann...
Protestantische Ethik,
genau, ja,
im Geisteskapitalismus, genau, ja, absolut. Ja,
also das und aber auch quasi einfach, muss ich noch gar nicht mal über Kapital nachdenken, da denke ich auch über ganz banale Beziehungen, also banal ist es nicht, aber über nicht geschäftliche, nicht kapitalistische Beziehungen nach. Ich muss erst der und der Mensch sein, damit ich in Beziehung sein darf. Ich muss erst dieses und dieses Problem, das in mir ist, lösen, damit etwas anderes geschehen darf, damit dann dieser Moment eintritt, kommen wir wieder zur Religion zurück, da brauchen wir gar nicht den Protestantismus, dieser Moment des Garten Edens eintritt. Ich muss nur irgendwas tun, damit dann etwas ist. Und ich finde das ja super spannend. Wir haben hier gerade, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, quasi gestern, haben wir mit Cosima Kova gesprochen, die auch gerade in Gründung ist von einem Unternehmen, einem Female Empowerment Unternehmen. Ich finde das super spannend. Daniel, dir geht es um Empowerment, ihr geht es um Empowerment. Also das dürfte ein Thema sein, das sich durch unseren gesamten Podcast durchziehen wird, Empowerment.
Und auch Partizipation war ein Thema gestern.
Richtig. Und genau darauf wollte ich gerade zurückkommen. Sie hat nämlich quasi ursprünglich ihr erstes Geschäft hat sie gegründet oder ihre erste Firma hat sie gegründet, quasi im stillen Kämmerchen, sich ausdenkend und dann nach außen gehen. Und sie hat diesen wunderschönen Satz gesagt von, und dann muss es die Welt lieben, weil wenn es das nicht tut, dann scheitert man halt. Und jetzt macht es andersrum. Sie hat erst einmal den Leuten von der Idee erzählt, bevor es das Unternehmen noch gab eigentlich. Und aus dem heraus ist ein Unternehmen entstanden, beziehungsweise ist im Entstehen und im Wachsen. Und da setze ich etwas in die Welt hinein, bin auf eine gewisse Art und Weise unfassbar mutig eigentlich, weil das ist ja, ich meine, das ist scary, so eine Idee zu erzählen oder einfach etwas Unfertiges in die Welt zu setzen. Es kann mir gestohlen werden, es kann blöd sein, Leute können drüber lachen. Ich setze etwas Unfertiges in die Welt hinein und schaue, was passiert. Und das ist ja, also das also im quasi politischen Sinne ja radikalst eigentlich, weil es genau die Umkehrung ist davon, wie wir gewohnt sind zu denken. Erst muss ich etwas tun, damit dann das ist, was ich möchte.
Genau, was ich nämlich möchte, egal was die anderen wollen, die sollen wirklich das tun, was ich möchte. Und ich würde den Ball gern Volley aufnehmen, Martin, wenn ich darf.
Gerne, bitte.
Und nämlich vom Fischer aus der Karibik oder im Pazifik zurückkommen zum Landwirten am Strand in Mörbisch. Und das in Bezug setzen zu dem Thema Kooperation, Beziehungen knüpfen, Zusammenarbeiten. Erzähl uns einmal, wie es jetzt weitergeht. Du hast schon angesprochen, die Leute sind interessiert. Ich habe es auch voll interessant gefunden, dass ihr auch mit alten Bauern arbeitet und die da offen sind. Wie geht es dir das jetzt an? Arbeitet ihr auch mit der Bundesregierung zusammen oder mit einem europäischen Fonds oder seid ihr da ganz alleine? Und wie wollt ihr das in dem Sinn auch besser in die Welt bringen, was ihr da tut?
Ich glaube, die Herausforderung ist jetzt nicht der Fischer im Pazifik auf dem Strand zu sein, aber auch nicht dieser Unternehmer, der vorbeigeht und blöde Ideen hat. Also das Coolste wäre eigentlich, wenn der Unternehmer und der Fischer sich jetzt zusammensetzen, Fisch vielleicht gemeinsam essen und dann überlegen, wie sie jetzt was hinkriegen, was Sinn machen wird. Und ich glaube, das würden wir jetzt auch gerne probieren. Es ist leider, dass Wasserqualität in Mörbisch, also in Neusiedlersee, um einiges schlechter als, es in Brasilien war.
Aber vielleicht trinkt man ja Wein. Den gibt es ja auch.
Wein ist besser, das stimmt. Also das war, ich habe auf dieser Pazifikinsel zu meditieren begonnen, weil es dort keinen Wein gab und ich am Abend was anderes machen musste. Da habe ich das Meditieren angefangen. Nein, aber wir sind dran, wir sind nicht allein. Also wir haben tatsächlich mit den Landwirten relativ viel Austausch. Wir haben, wie gesagt, die BOKU mit an Bord und ausländische Forscher, die da auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und haben auch Unterstützung von der FFG, von der Forschungsförderungsgesellschaft, die uns für diesen ersten Teil der Reise jetzt auch bei der Innovation finanziell unterstützt, wo wir jetzt die ersten Dinge tatsächlich ausprobieren und auch systematisch erforschen können. Es ist natürlich mit dem Klimawandel jetzt ein bisschen schwierig, weil unsere Grundhypothese ist, es wird immer wärmer und heißer und deshalb kann man neue mediterrane Pflanzen anbauen, die man vorher nicht anbauen konnte. Und das geht natürlich mit ein bisschen Risiko einher. Wir haben unglaublich schöne Olivenbäume, das sind Götter und Göttinnen. Also man kann sich da nur hinknien, die werden mit jedem Jahr immer schöner und weißer und Jahrhunderte, oft auch Jahrtausende alt. Aber jetzt sind sie halt gerade mal 3 Jahre und stehen im Feld in Mörbisch und in Kärnten im Schnee teilweise. Oh. Also wir sind halt leider auch wetterabhängig natürlich und müssen es jetzt auch genauer forschen und schauen, welche Sorten und welche Dinge funktionieren in Österreich und welche nicht.
Sind die nicht extrem kälteempfindlich? Hintergrund meiner Frage ist im Übrigen, das würde ich gerne einwerfen, ich hatte schon vor 10 Jahren den Traum und die Vision und habe gesagt, wenn ich richtig älter wäre, ich bin ja jetzt schon alt, aber wenn dann richtig alt wäre, ziehe ich mich ins Burgenland zurück, aus dem ich übrigens stamme, und mach meinen Traum wahr und werde Olivenbauer. Und jetzt ist bald soweit, aber ich habe dann nur gelernt, dass Olivenbäume so leicht abfrieren. Und da dachte ich, wahrscheinlich erlebe ich das dann doch nicht mit dem Klimawandel. Was ist denn da der Status?
Chris, das geht sich ganz leicht aus. Mach dir keine Sorgen.
Okay, gut. Dann spare ich jetzt schon mal für die Bäume, weil die sind ja unendlich teuer. Großartig, ich mache da mit. Also ich bin dabei.
Super. Nein, wir haben tatsächlich jetzt, wir haben über 20 Sorten jetzt gerade in Testung. Wir haben aus verschiedensten Ländern eingekauft. Der jüngste Baum ist 1 Jahr, der älteste ist 30 Jahre. Und wir versuchen halt jetzt die verschiedensten Sorten und auch Alter aus. Es gibt auch in Italien und in Spanien extrem kalte Gegenden. Wir haben aus den Pyrenäen zum Beispiel Sorten, die sehr kälteresistent sind. Und man muss einfach schauen, wo sich jetzt, welche Sorten sich in Österreich am wohlsten fühlen. Es ist halt, das ist wie mit einem Menschen. Wenn er jung ist, dann kannst du ihn leicht verpflanzen, der formt sich leicht. Wenn du einen älteren Baum nimmst, der tut sich extremst schwer. Da experimentieren wir jetzt gerade herum, wie das beste Alter ist. Also wir glauben, es ist circa zwischen 2 und 4 Jahren sollte der Baum sein. Die sind ja nicht so teuer. Und, und mit den Sorten sind wir jetzt dabei zu evaluieren, welche Sorten am besten passen. Und dann schauen wir mal, ja. Also bis jetzt schaut es super aus. Sie halten sich alle wacker und sie sind einfach super. Unglaublich schön. Und
mein Traum wird wahr. Burgenländisches Olivenöl. Ich sehe mich schon draußen sitzen in der schweren Wärme des burgenländischen Sommerabends, das frische Öl in eine Tasse gießen, etwas Salz drauf und das frische Brot eintunken. Und dann ein Glas Wein dazu.
Perfekt, da möchte ich auch daneben sitzen, da komme ich vorbei, das hört sich gemütlich an.
Und dann entwickeln wir das nächste Unternehmen.
Chris, dann kommt da ein blöder Unternehmer vorbei und sagt, Chris, wenn du nicht nur 5 Bäume hättest, sondern 5.000, dann könntest du...
Ja, aber das ist vielleicht ein guter Stichwort. Wie geht es ihr mit Wachstum um? Weil ein gewisses Wachstum braucht es ja auch irgendwie, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, der Punkt ist, wir wollen das nicht allein machen. Wir machen das nicht nur für uns. Wir wollen selber die Bäume großziehen und auch das Öl produzieren, aber wir wollen das tatsächlich gemeinsam mit so vielen Bauern wie möglich machen. Und von dem her sind wir relativ optimistisch, was das Wachstum angeht. Wir haben sehr viel Interesse von Bauernseite da und können dann eigentlich relativ schnell skalieren, wenn der Proof of Concept da ist und die ersten Winter überlebt sind, dann wird das relativ gut skalierbar sein. Und sind da sehr gespannt, wie das dann passieren wird. Aber natürlich, was uns schon wichtig ist, wir wollen es klein halten, wir wollen es vom Modell her eher von einer kooperativen Seite haben, das heißt tatsächlich nicht nur von Bauern einkaufen, sondern auch die Bauern in verschiedenster Art und Weise, das überlegen wir uns jetzt gerade im Detail, wie das Gesellschaftsmodell ausschaut, aber tatsächlich als Shareholder mit dann dabei haben. Und werden dementsprechend, ich glaube, langsam und organisch wachsen. Das ist natürlich beim Olivenbaum, es dauert leider ein bisschen lange, braucht so circa 7 Jahre, bis er eigentlich voll im Ertrag steht, aber dafür ist er dann für Jahrhunderte macht er Leuten Freude. Und der älteste Olivenbaum, der ist in Kreta, der ist zwischen 2500 und 3000 Jahre alt, der war schon da vor Jesus-Zeiten, ist der schon da gestanden. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und in dem Sinne sind wir jetzt ehrlich gesagt auch vom Stresslevel ein bisschen reduziert, weil wir uns eigentlich auch nach den Pflanzen richten, vor allem nach dem Olivenbaum, der unser Zentrum der Produkt, dieser Produkte sein wird. Und ich glaube, der erinnert uns auch immer daran, mal vom Gas runterzugehen, Gang runterzuschalten und Dinge ein bisschen langsamer anzugehen und per se nachhaltig zu wirtschaften und zu denken.
Daniel, was mir noch nicht jetzt ganz klar ist, wenn ich da zuhöre, was die Rolle und die Vision von Agro Rebels grundsätzlich ist, weil ich kann da raushören vom Berater, Intermediation, wissenschaftlicher Support, Wissenstransfer bis hin zu einer Genossenschaft à la Olivenreifeisen Agro Rebel, sage ich mal, als Plattform für die Olivenbauern. Daher eine Frage zu mir ist, wenn du jetzt denkst, so in 7 bis 10 Jahren, wie schaut denn das Ganze dann aus? Was tut ihr denn da? Und welche Rolle habt ihr da?
In 7 bis 10 Jahren haben wir zum einen sehr schöne Bäume, die schon voll tragen. Wir haben eine super tolle Marke, die der Martin mitentwickelt hat, die wir jetzt auch bald in die Öffentlichkeit gehen werden. Und Agro Rebels wird es dann in dem Sinne nicht mehr geben. Wir werden aber hoffentlich dann später erinnert werden und werden in Erinnerung bleiben als diejenigen, die diesen Systemwandel angestoßen haben und die eigentlich ein neues Marktsystem aufgebaut haben, was es bisher nicht gegeben hat. Und ein typisches Business Environment, wie man es heute von allen Sektoren kennt, wo die ganzen Stakeholder funktionieren und da sind, wo es Forschung gibt, in dem Sinn zu Oliven und zu Olivenproduktion, wo es Extension Services und Beratungsleistungen gibt, dass zum Beispiel Landwirtschaftskammer oder andere Bauern dabei beraten, eine eigene Olivenhain anzubauen. Aber wo es einfach all diese Strukturen gibt, die es in etablierten Sektoren in Österreich gibt, aber die es jetzt im Olivenölsektor noch nicht gibt, das wird dann alles da sein. Wir werden dann aber mit einer eigenen Marke an Top-Klasse Olivenöl produzieren, gemeinsam mit so vielen Bauern wie möglich und Einkommen schaffen in Regionen, wo der Klimawandel zu dem Zeitpunkt Tribute zahlen wird und normales Landwirtschaften immer schwerer sein wird.
Also diese Bauern das, dann, verzeihen. Das finde ich ja mal echt eine Ansage. Das habe ich noch nie gehört. Ein Startup, einen jungen Unternehmer zu fragen, wo er sich in 7 bis 10 Jahren sieht und dann selber sagt, da gibt es uns nicht mehr, sondern die ganze Idee lebt und die Bäume blühen. Das erinnert mich an einen Satz, ich war lange Führungskraft in internationalen Konzernen und einer meiner Mentoren, ich bin da auch guten Managern begegnet übrigens, die gibt es auch, ja tatsächlich, mit Herz, Hirn und Weisheit, es gibt solche Leute, der hat dann zu mir gesagt, einen guten Manager merkst daran, dass er sich überflüssig macht und dass die Abteilung läuft und das Team funktioniert. Das erinnert mich jetzt daran.
Sehr schön, ja, das wäre auch unser Ziel, ja, und schön, dass du so Führungskraft gehabt hast, natürlich. Ich glaube, nochmal auf die ganz erste Frage von dir, Chris, zum Wissenstransfer oder was man sozusagen aus Entwicklungsländern mitnehmen kann oder aus Entwicklungszusammenarbeit und diesen überförderten österreichischen Sektor überhaupt noch beibringen kann. Diese Idee, sich überflüssig zu machen, ist, glaube ich, schon auch, was der Entwicklungszusammenarbeit inhärent ist. Man hat immer gesagt, es braucht die Entwicklungszusammenarbeit irgendwann nimmer und leider war es bis jetzt noch nicht so weit. Aber dieses langfristige Denken finde ich prinzipiell nicht so schlecht, sich nicht in den Zentrum des Geschehens zu stellen, sondern eher sich als Facilitator zu sehen, der Dinge in Bewegung bringt und dann eine Situation schafft. Eine typische Win-Win-Situation, auch wenn der Ausdruck ein bisschen abgedroschen ist, aber wo einfach alle Parteien bestmöglich profitieren. Ich finde, das gibt es. Das gibt es auch, wenn man sich anschaut, Wirtschaft und Entwicklungszusammenarbeit oder der Wirtschaft und Gemeinwohl, das schließt sich nicht aus. Es gibt eine Schnittmenge, die ist ziemlich breit und ziemlich groß. Und wenn man es schafft, diese Schnittmenge zu identifizieren und dann die Hebel in Bewegung setzt, damit diese Schnittmenge von so vielen Leuten wie möglich, dass da so viele Leute wie möglich mitpartizipieren können. Und ich glaube, das ist eine wichtige Sache, die wir alle irgendwo in unserem Tun sowohl beruflich als auch privat vor Augen haben sollten. Es gibt diese Möglichkeiten, sowohl als Produzent als auch als Konsument. Man muss sie nur finden und dann nutzen.
Ja, das erinnert mich auch ein bisschen an gestern, Martin Kose, immer wieder mal eigentlich. Ich sehe da Parallelen, dass, wie du vorhin schon gesagt hast, das ist... dieser Podcast fängt an, immer mehr Sinn zu machen, auch für mich, weil wir dadurch die Schnittmengen sehen, die zu bestimmten Erfolgen in eine bestimmte Richtung führen. Und die Schnittmenge, die ich hier auch sehe, ist genau dieses Aufmachen, sich nicht selbst, wie du schon gesagt hast, auch Daniel, sich selbst nicht in den Mittelpunkt stellen, andere Inspirationen aufzunehmen und dann aus dem, was man da gestartet und in die Welt gesetzt hat, das Unfertige einfach laufen zu lassen und wachsen zu lassen und auch zu einem gewissen Punkt dann auch loszulassen. Das fand ich in Ansätzen auch im Cosimas Talk sehr interessant. Da sehe ich Schnittmengen und Parallelen.
Ja, also Daniel, du kennst natürlich die Aufnahme von gestern noch nicht, weil sie natürlich noch nicht online ist. Das dauert noch 1-2 Wochen. Aber eben genau diese Schnittmenge gibt es. Und es gibt aber auch einen, ich sage jetzt mal ein bisschen einen blinden Fleck, der sowohl gestern als auch heute mir irgendwie ein bisschen auffällt. Und zwar, das ist der Punkt, also wir sprechen ja aus einer Position, also ich meine, der Chris, ich, Daniel, du auch, wir sind middle-aged, European, white, cis-Männer. Wie gesagt, man muss jetzt nicht in enorme Wokeness da hineingehen, aber es ist trotzdem wichtig zu benennen, wir sprechen da von einer unfassbaren privilegierten Position. Nämlich auch von einer Position, die einfach sagen kann, okay, ich starte das jetzt einfach. Und ich muss dann auch gar nicht mal so weit gehen, dass ich sage, okay, ich gehe ins, unter Anführungszeichen, andere Extrem, wobei ich nicht weiß, ob Extreme das richtige Wort ist, von völlig unterprivilegierten jungen schwarzen Frauen in einer kaputten oder aus unserer paternalistischen Sicht kaputten Ökonomie. Ich muss noch gar nicht mal so weit gehen. Ich kann auch direkt bei uns bleiben und einfach quasi am Tisch nebenan oder so schauen, diese Sache, dieses von, okay, ich nehme jetzt einfach die Zeit, ich nehme jetzt einfach das Risiko, habe ich so einfach nicht, wenn ich beispielsweise Angestellte bin, eine Familie habe oder auch ein Angestellter bin, eine Familie habe, am Existenzminimum dahin quasi grundle und furchtbar unzufrieden und überarbeitet bin. Weil, also da ist ja ein unfassbares Risiko drin. Ich meine, Startup heißt an sich nur etwas, also vom Begriff her nur was starten, aber das ist ja etwas, ich meine, der Startup-Begriff kommt im Grunde genommen aus amerikanischen Elite-Unis. Von Leuten, denen es wurscht war, ob sie damit Geld machen oder nicht. Ist heute natürlich nicht mehr ganz so. Aber da gibt es diesen Moment von Risiko oder auch diesen Moment von, ich nehme jetzt einfach mal ein halbes Jahr Zeit und schaue auf mich. Der nicht ganz so einfach ist. Und du bist ja auch ein gewisses Risiko eingegangen damit, dass du sagst, okay, du startest AgroRebels, weil du bist auch kürzlich Vater geworden, hast auch eine Familie, ein bisschen Vaterkarenz gerade. Wie hast du es dir ermöglicht oder was waren die Bedingungen, die es dir ermöglicht haben, dieses Risiko auch einzugehen? Zu sagen, ich mache das jetzt.
Ja, ich bin ein middle-aged weißer Vater in Österreich. Das macht natürlich, das macht natürlich um einiges einfacher und federt das Risiko in so viele Richtungen ab. Also ich war jetzt im Kopf bei den Schwiegereltern in Amerika und das ist eine unglaublich tolle, ein tolles Land, vor allem jetzt wieder auch politisch und die Westküste, da ist so viel Innovation, da sind so viele Leute mit so vielen tollen Ideen, aber wenn ich denen erzähle, dass ich gerade ein Jahr in Karenz bin, dass ich bezahlt dafür werde, bei meinem Kind zu Hause zu bleiben und dann wieder zurück in meinen Job kann. Das ist dort
utopisch.
Utopisch, ja.
Das ist sogar in der Schweiz utopisch. Da gibt es ja kein, nicht mal Mutterschutz, also gibt es Mutterschutz, aber keine Karenz für die Mutter beispielsweise. Und das ist ein paar Kilometer weiter.
Wahnsinn. Also. Und von dem her bin ich, also ich bin wirklich auch sehr, sehr dankbar. Und das bin ich jedes Mal, wenn ich wieder zurückkomme, in Österreich zu sein und in diesem sozialen Netz aufgefangen zu sein, wo ich weiß, wenn es mal richtig hart auf hart kommt, dann werde ich da aufgefangen. Es gibt ja eine unglaubliche Sicherheit, die viele andere Menschen nicht haben. Mhm. Gleichzeitig muss ich aber ehrlich sagen, es ist dann oft doppelt schwer, sowas auch auszubrechen und sich zu trauen, eben dieses Risiko zu nehmen. Also da habe ich schon in Afrika und jetzt auch im Pazifik gesehen, dass so viel mehr Innovation und tolle Ideen aus einer Not heraus entstehen, weil Leute einfach ständig angetrieben sind, was Neues zu machen und Ideen zu haben.
Weil sie es auch müssen.
Genau. Ja. Da gibt es ein super Zitat, das war ja letztes Zitat für unser Gespräch heute. Ich weiß nicht, von wem es ist, aber irgendwie hat man gesagt, the three most harmful addictions are heroin, carbohydrates and the monthly salary. So, dieses Ding, man ist in so einem Hamsterrad drin. Für mich war es sogar wirklich ein ziemlich großer Schritt, in Karenz zu gehen, weil ich halt auch gewohnt war, ein regelmäßiges Einkommen zu haben und auch das Prestige und die Anerkennung, die man mit einem normalen Job hat oder glaubt zu haben. Mhm. Es ist oft auch gar nicht schwer, gar nicht so leicht, da aus dem rauszubrechen. Von dem her, ja, man ist natürlich privilegiert, man muss sich dessen auch bewusst sein. Ich bin mir dessen sehr bewusst. Aber ich versuche das irgendwie auch, diese Privilegien auch irgendwo zu nutzen, dass sie eben nicht nur mir nutzen und meinem Sohn und meiner Frau, sondern hoffentlich auch mehreren Leuten.
Das ist eine interessante Perspektive, die ihr da beide da jetzt ansprecht und diskutiert. Ich war ja in der wahnsinnig privilegierten Situation, 12 Jahre lang in Industriekonzernen gearbeitet zu haben. Auf der einen Seite bist du natürlich ständig am Kicker, du machst 2, 3 Fehler oder performst nicht und bist dein Job los, also der Druck ist enorm, aber solange du im Spiel spielst, bist du super versorgt, hast ein gutes Gehalt, ein fettes Dienstauto, Sekretärin und alles ist leibend.
Aber eigentlich auch nicht sicher. Also du sprichst ja jetzt, was du gesagt hast, ist enorm große Unsicherheit.
Ja, bis zu einem gewissen Grad, aber wenn du geschickt bist und dich politisch gut verhältst und die Regeln kennst, dann kannst du im Spiel bleiben. Aber selbst wenn du rausfällst, ganz ehrlich, dann, ja, das knackst halt dann am Stolz und am Image. Ja, das tut weh ein bisschen. Manche nehmen es sehr dramatisch, aber faktisch ist es nicht dramatisch. Was ich aber dann sagen wollte, ist dann ich hab dann lang gezögert und bin ja seit 12 ausgeschieden und bin jetzt selbstständig, als Berater vor allem und auch als Fotograf. Aber der Schritt war enorm und das war schon ein großer Unterschied. Heute habe ich kaum mehr ein soziales Netz, außer Mindestsicherung, wenn es ganz schlimm hergeht. Das ist ein komisches Gefühl, war lange ein komisches Gefühl. Aber was ich dazu eigentlich sagen wollte, ist, ich habe da ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zu dem, was ihr da diskutiert habt. Das eine ist, ja, wenn die Not da ist, habe ich den Zwang und den Druck, erfinderisch zu sein. Ich stelle in Frage, ob da wirklich Innovation immer passiert, sondern ich muss halt geschickt und erfinderisch sein und muss einfach alles nutzen, was ich finde. Und dadurch entstehen dann auch neue Dinge. Ich weiß aber nicht, ob sie wirklich Innovationen sind. Also für mich ist Innovation wirklich was Neues und nicht irgendwas besser, geschickter, schneller oder anders machen. Und meistens geschieht das aus der Not heraus. Und wenn ich dann Innovationen mache oder sie mir passiert sind, dann waren sie meistens schon, wenn ich mich sicher gefühlt habe. In meinem Fall halt jetzt, weil ich gut gewirtschaftet habe oder die Bedingungen gut waren und ich die Möglichkeit hatte, mich mal zurückzulehnen. Was ich damit sagen will, ist, ich habe für mich erfahren, für mich jetzt als kleines EPU, als Unternehmer, als Berater, whatever you wanna call it, ich brauche ein gutes Mix. Ich brauche manchmal wirklich den existenziellen Druck, dass ich wirklich schnell bin und erfinderisch bin und dann was Cooles mache. Manchmal brauche ich aber auch die Luft und die Entspannung, zu trödeln, zu denken, sodass mir einfach ein wirklich geniales neues Ding in den Schoß fällt. Also für mich ist es kein Entweder-Oder, sondern die Frage ist, wie schaffe ich jetzt, jetzt gehe ich ja Ebene höher, gesellschaftliche und wirtschaftspolitische Bedingungen, dass sowas möglich ist. Also einerseits der Druck, andererseits aber auch ein bisschen die Freiheit zu haben, dann einfach offen zu bleiben. Ich wollte das einfach ein bisschen kommentieren, weil diese Extrempositionen, die ihr diskutiert habt, sich da ein bisschen eine andere Sicht drauf habe aus eigener Erfahrung. Aber vielleicht auch nur meine Perspektive.
Na, ist absolut, absolut nachvollziehbar. Sehe ich eigentlich auch genauso. Und bereust du es, dass du 2012 den Schritt gewagt hast oder bist du im Nachhinein betrachtet jetzt sehr froh drüber?
Ich bereue es überhaupt nicht. Also je nach Perspektive. Ich wünsche mir nach wie vor gern ein regelmäßiges Einkommen. Das würde mich manchmal besser schlafen lassen. Ganz ehrlich, ich finde das super, regelmäßiges Einkommen zu haben. Zumindest ein bisschen was. Muss ja nicht viel sein, ja. Aber trotzdem bereue ich es nicht. Mein materieller Wohlstand und mein Konsumniveau hat sich extrem abgesenkt im Vergleich zu früher. Und dennoch geht mir da überhaupt nichts ab. Ich bin total glücklich und zufrieden, vor allem zufrieden, und lerne halt immer besser mit den Unwägbarkeiten und Unsicherheiten des Unternehmertums umzugehen. Jetzt bin ich ein bisschen goschert, wenn ich das so sage. Vor allem, wenn ich jetzt die letzten 12 Monate zurückschaue, die mich noch härter hätten treffen können, als sie haben, da hatte ich halt auch viel Glück, muss ich sagen. Und manche hatten dieses Glück nicht. Und auch die Unterstützung des Staates durch ein bisschen Förderung auch. So ging es dann schon in Summe. Es hat ein bisschen abgeschwiffen. Aber
trotzdem. Also nicht, für dich, also ich habe noch nicht so lange Lebenserfahrung, dass ich auf das so zurückblicken kann. Aber die Frage ist, fragst du dich manchmal, wo du jetzt wärst, wenn du damals diesen Schritt nicht gegangen wärst und du wärst diese Konzernkarriere weiter geschritten? Wärst du jetzt völlig gestresst und kurz vorm Herzinfarkt? Oder
kurz nach dem Herzinfarkt? Ja.
Es ist das, was Martin angesprochen hat. Wenn ich daran denke, ich glaube, ich wäre entweder sehr krank oder vielleicht nicht mehr im Leben. Das könnte sein. Und auf jeden Fall wäre ich todunglücklich. Ich sage ganz offen, dass ich in der Endphase, der Druck ist schon enorm von den Leuten. Es gibt einen Grund auch, warum die viel verdienen. Und viele Kollegen und genauso ich haben in der Phase zum Beispiel durchaus viel getrunken, ne? Also Alkohol meine ich. Also ich bin mir sicher, dass ich jedenfalls nicht gesund wäre und nicht glücklich wäre. Insofern deine Frage nach meinem langen Umweg kurz beantwortet, ich bin sehr zufrieden mit meiner Entscheidung, wenn sie auch nicht immer leicht ist.
Daniel, ich würde gerne noch mal kurz zu dir zurückkommen, weil du bist meiner Frage vorher nämlich total ausgewichen.
Nein,
es ist mir selber erst im Nachhinein aufgefallen, jetzt wo du Chris geredet hast, nämlich die Frage, wie bist du dieses Risiko eingegangen? Also wenn ein Einkommen, ein regelmäßiges Einkommen so eine große Droge ist, wie das Zitat eben glaube ich, richtigerweise feststellt, Und wenn du quasi gerade in Familiengründung bist, wie bist du dieses Risiko trotzdem eingegangen? Warum hast du nicht gesagt, okay, mir jetzt alles...
Also ich bin prinzipiell auch jemand, der nicht besonders viel zum Leben braucht. Und ich und meine Frau haben natürlich einen ähnlichen Lifestyle. Also wir genießen Luxus sehr, weil es ist bei uns eine sehr spezielle Form von Luxus. Also auf unserem Inselhäuschen zu sitzen und aufs Meer zu schauen, das war ein Luxus, der natürlich... für die meisten Menschen keiner wäre, aber das war für uns dann vorher ein Moment, den man eigentlich kaum bezahlen kann. Und das summiert sich mit der Zeit irgendwie auf. Wir brauchen kein großes Auto und keine teuren Uhren und auch sonst relativ wenig. Von dem her habe ich Geld auf der Seite gehabt und habe auch mich jetzt nach vielen Jahren endlich an Dinge getraut oder Dinge gemacht, die ich nicht machen wollte. Nämlich mir mal angeschaut, wie eigentlich so der Aktienmarkt funktioniert und andere Dinge. Und ich habe über die Jahre jetzt dann doch ein Polster aufgebaut, wo ich relativ mich sicher fühle und auch als Vater mich sicher fühle, da auch durch stürmische Zeiten zu kommen. Aber natürlich es ist beängstigend und da aber auch wieder talking about resilience. Ich habe so viele Leute in meinem Leben kennengelernt und auch mit ihnen gearbeitet, die so, so viel weniger gehabt haben und so viele coole Sachen gemacht haben. Und so einen tollen Zugang zum Leben gehabt haben, dass ich allein aus den Begegnungen eigentlich sehr viel Inspiration schöpfe und das mir auch immer vor Augen halte, was denn alles möglich ist in dieser Welt.
Wunderbar. Ich glaube, wir könnten tatsächlich stundenlang so weit reden und ich merke, ich habe auch noch 10, 20, 30 Fragen, so die so herumschwelen. Aber das ist so ein wunderbarer Moment, um zu sagen, Ich glaube, wir haben einen sehr guten Bogen geschafft. Chris,
darf ich meine Obligate?
Ja.
Ja, ich habe noch meine obligate letzte Frage.
Genau.
Daniel, welche Fragen oder welche Themen haben wir nicht angesprochen oder vor allem welche Fragen haben wir nicht gestellt, die du eigentlich gern beantwortet hättest?
Es sind viel mehr Fragen gestellt worden, als ich gedacht habe. Von dem her hätte es mich sehr interessiert, Chris, noch über deine Meditationspraxis ein bisschen zu sprechen. Aber das höre ich sicher in einem der zukünftigen Podcasts von euch mal. Das Thema wär super spannend, nämlich auch die Frage, ja, was Meditation mit einem macht und wie es einem hilft und besser der Gesellschaft hilft, ein bisschen gesünder zu werden. Also das Thema hat mich sehr interessiert und hoffe ich, dass das bei einem der künftigen Gäste nochmal irgendwie zur Sprache kommt. Vielleicht findet ihr sogar irgendeine Expertin oder einen Experten, der das mit euch gemeinsam diskutiert. Das fände ich sehr interessant.
Oder wir tauschen uns einfach so aus. Dann würde ich gerne den Abschluss einleiten und dann das Schlusswort dann endgültig geben und gern zusammenfassen. Für dich, Daniel, der Martin und ich versuchen zusammenzufassen und zu verstehen, was wir heute jetzt aus dem Gespräch mit dir gelernt haben. Und da würde ich jetzt gerne anfangen und dann dem Martin übergeben. Was ich mitnehme von heute, was mich sehr beeindruckt hat, war das Thema, wie du Resilienz siehst, wie du das beobachtet hast und wie aus meiner Sicht, das habe ich schon verstanden, du auch hier aus der landwirtschaftlichen Perspektive und sehr, sehr angewandt, da Know-how eigentlich aus deinem Abenteuerarbeit der letzten 10 Jahre im Ausland zurück nach Hause bringst und hier anbietest. Ich sehe, dass dir, habe auch heute wieder gelernt, dass ein offener, partizipativer Ansatz, sich selbst nicht in die Mitte zu stellen, etwas ist, was die Chance gibt, etwas Größeres gebären zu lassen. Und was ich auch mitnehme, das ist mir so ins Herz gepflanzt, ist der Fischer am Strand. Das gefällt mir so Bild. Das macht es mir gerade richtig warm und das ist wunderbar. Was auch ganz, ganz wichtig ist für mich ist, was ich mitgenommen habe, das hat mich am Anfang sehr beeindruckt, ist, als du die Frage gestellt hast, was ist denn eigentlich Armut? Und darauf hingewiesen hast, dass du zwar dort, wo du warst, auf materielle Bedürftigkeit und mangelnde Gesundheitsversorgung gestoßen bist und da auch was getan werden sollte und muss. Und gleichzeitig du aber auch festgestellt hast, dass die Leute dort viele kleine Möglichkeiten nutzen und eine hohe Fähigkeit der Resilienz zeigen. Das heißt, ich nehme davon auch mit, dass wir selbst von denen lernen können, von denen wir glauben, dass sie nichts haben. Das sind jetzt zwar meine Worte, aber das habe ich auch ein bisschen was verstanden aus deiner Haltung und deiner Erfahrung. Martin, das waren so ein bisschen meine Findings für heute.
Ganz schön gesagt. Also ich finde das echt super spannend. Also das, was für mich so ganz zentral war eben dieser Satz von, der ist relativ spät gekommen, aber ist die ganze Zeit irgendwie so mitgeschwungen, sich selbst eben nicht ins Zentrum setzen. Und es ist in all diesem, wir reden vom nachhaltigen Wohlstand und natürlich geht es darum, wie geht es mir, aber dass ich mir vielleicht viel weniger die Frage stellen sollte, was mache ich, damit es mir gut geht, sondern was mache ich, damit es anderen gut geht. Und auf eine gewisse Art und Weise darauf vertraue, dass wenn es den anderen gut geht, die auch die Kapazitäten und Möglichkeiten haben, und auch die Inspiration haben vielleicht von mir, dafür zu sorgen, dass es dann auch mir gut gehen kann. Und dieser Perspektivenwechsel, der mir enorm schwerfällt im Alltag, den merke ich jedes Mal, da habe ich bei der Pilotfolge gemerkt, die Chris und wir gesprochen haben, das habe ich gestern bemerkt mit der Cosima, das habe ich heute mit dir gemerkt, Daniel. Dieser Perspektivenwechsel von innen, ins Außen und ein bisschen dieses Vertrauen, hey, da draußen ist was, das ich mitgestalten kann und was dann im Umkehrschluss auch beginnt, mich mitzugestalten. Das ist irgendwie so der Kern, den ich mir mitnehme von all diesen Dingen, die du gesagt hast und auch Chris, die du gesagt hast und eben diese Story, also die Fischer-Story, ja, wow. Dieser Moment, der einfach Genügsamkeit so auf den Punkt bringt und diesen Moment von eigentlich das, was ich jetzt bin, das, was ich jetzt tue, genügt. Und aus dem heraus kann ich Neues entwickeln. Das, glaube ich, sind so die Kernpunkte. Und man merkt, da ist enorm viel Erfahrung, Daniel, bei dir und enorm viel Erlebnisse. Und das wird einfach total spürbar in den Dingen, die du da erzählst und die du sagst. Ich finde es super spannend. Also tatsächlich vielleicht einen ganz kurzen Schritt nach außen. Auch Daniel, weil du gesagt hast, quasi, dass die Marke ja quasi mit mir gemeinsam entwickelt wurde. Das stimmt natürlich, aber ich wurde auch nur hinzugeholt, nämlich vom Raphael von Kammer und Pitch, den ich an der Stelle unbedingt noch erwähnen möchte, der uns quasi da zusammengeführt hat und der selber auch ganz stark damit beteiligt war. Dieses Klimaadaptiver, diesen Moment hineinzubringen, hey, da gibt es eigentlich bestehende Lösungen, ich muss sie nur neu kombinieren und es gibt da Schwierigkeiten, die auf uns zukommen, aber ich lasse mich von den Schwierigkeiten nicht unterkriegen. Und das ist am Ende des Tages Resilienz. Das ist nicht quasi eine Form von Widerstandskraft oder so etwas, sondern es ist einfach diese Grundeinstellung, und die merke ich bei dir, Daniel, enorm stark, diese Grundeinstellung von: Es kommen Widrigkeiten und Schwierigkeiten auf mich zu und vielleicht bin ich auch gerade mitten in Widrigkeiten und Schwierigkeiten, aber ich nutze sie als Ressource für mich, um etwas weiter zu bewegen. Und das merkt man bei dem, was du tust, Daniel, die ganze Zeit.
Und damit ist er perfekt geeignet für klimaadaptive Landwirtschaft, um das Thema zu betreiben.
Und ich finde es auch sehr schön, was ihr beide macht. Zum einen fasst es ja unglaublich gut eure Gesprächspartner zusammen, auch mit den wirren Aussagen, die sie in einer Stunde vielleicht getätigt haben sollten. Und zum anderen finde ich es auch wirklich toll, dass ihr mit dem Podcast genau in eine ähnliche Kerbe schlagt und Resilienz aufbaut unter euren Hörerinnen und Hörern und Leuten auch Möglichkeiten gibt, Dinge zu reflektieren und sich zu überlegen, wie man wirtschaften kann und gleichzeitig für sich selbst und aber auch für sein Umfeld was Gutes tun. Ich finde das wirklich toll und ich bin auch sehr dankbar, dass ich jetzt da in der frühen Phase mit dabei sein konnte. Und wenn ihr bei eurer 50. Folge angelangt seid, dann wird es wahrscheinlich auch österreichisches Olivenöl von Agrorebels. Wir freuen uns sehr, wenn eure Hörer und Hörerinnen dann sagen können: Ich war bei den ersten, beim Anfang mit dabei, zumindest für eine Stunde über diesen Podcast und habe die Anfänge miterlebt. Wir werden über die nächsten Monate und Jahre und dann auch Jahrzehnte gemeinsam mit Bauern tolle Produkte auf den Markt bringen. Wir fangen an dieses Jahr mit eingelegten Oliven. Das werden die ersten richtig, richtig leckeren österreichischen Oliven sein, die man kaufen wird können. Und werden dann jedes Jahr mit einer neuen, wir nennen es grüne Rebellion, auf den Markt gehen. Also jedes Jahr eine neue exotische Frucht, die bisher in Österreich schon noch nicht angebaut und verkauft worden ist, rausgehen und würden uns sehr freuen, wenn der eine Hörer oder die eine Hörerin bei dieser ganzen Sache mitmacht, nämlich sich was Gutes tut und gleichzeitig auch den Bauern und der österreichischen Landwirtschaft. Und irgendwann mal, Chris und Martin, sitzen hoffentlich unter einem alten, knorrigen Olivenbaum am Burgenland.
Genau das Bild habe ich gerade.
Ja. Weißt du, was wir dann machen? Dann nehmen wir nämlich die 50. Jubiläumsfolge von diesem Podcast auf. Zu das Olivenöl, über den wir heute gesprochen haben.
Das hört sich gut an. Da kann man sogar über das trübe Wasser des Neusiedlersees hinwegschauen.
Richtig. Richtig. Für heute, das war's von uns. In den Shownotes findet ihr alle Details zu uns selbst, zum Podcast und auch, wie ihr uns erreichen könnt, wie ihr uns Fragen stellen könnt, weil wir glauben eben, Fragen, die richtigen Fragen, bringen uns viel weiter als irgendwelche Antworten, die wir gar nicht leben können. Und darum kontaktiert uns, schreibt uns, was euch am Herzen liegt, womit ihr hadert, wo eure Herausforderungen sind, was eure Lösungen auch vielleicht sind, einfach was euch bewegt. Und for now sage ich herzlichen Dank, Chris, für deine super Begleitung und Daniel für deinen wahnsinnig guten und fundierten und offenen Input bei dieser Show. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns nächste Woche. Cut.